Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist noch ein kleines bisschen hin. Die USA wählen zwar erst in anderthalb Jahren ihren nächsten Präsidenten, aber der Wahlkampf, der läuft schon jetzt ziemlich heiß. Vor allem bei den Demokraten. Da präsentieren sich gerade die Bewerberinnen und Bewerber in zwei groß angelegten Fernsehduellen.
We would spare no expense to reunite the families that have been separated already.
And we would not. Es ging da auch drunter und drüber in der letzten Nacht. Und über diesen Wortgefechten natürlich immer die große Frage, wer von diesen 20 Frauen und Männern könnte Donald Trump am Ende schlagen? Fragen wir gleich nach bei Philipp May, der ist für uns in Washington. Und die Missbrauchsfälle auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen. In Detmold hat der Prozess gegen die drei beschuldigten Männer begonnen. Ich habe mit Vivien Loy gesprochen über diesen Fall und über das, was da im Gerichtssaal alles passiert. Das hier ist Deutschlandfunk, der Tag, und hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
What's been missing is courage. Courage in Washington to take on the giants. And that means calling out the names of the monopolists and saying, I have the courage to go after them.
Elizabeth Warren war das, im ersten Fernsehduell der US-Demokraten. Die US-Senatorin aus Massachusetts hat da gesagt, dass sie als US-Präsidentin den Mut haben würde, um es mit den Giganten in Washington aufzunehmen, den Mächtigen, den Monopolisten. Als sie das gesagt hat, da stand sie in der vergangenen Nacht im Studio mit 9 anderen Bewerbern. Alle wollen Präsidentschaftskandidat werden und im nächsten Jahr gegen Donald Trump antreten. Philipp May ist gerade für uns in Washington. Er hat sich dieses Fernsehduell in voller Länge angesehen. Und ich wollte von ihm wissen, ob das eigentlich gute Unterhaltung ist.
Naja, sagen wir mal so, es kommt drauf an, wie man fragt. Also Donald Trump zum Beispiel, der hat es auch im Fernsehen geguckt und der hat nur ein Wort getwittert, boring. Aber der hat wahrscheinlich auch andere Maßstäbe. So eine Debatte ganz ohne Beleidigung, bei dem es vor allem sachlich zugeht, das ist einfach nicht seine Sache. Also um mal zurückzukommen, ich fand es schon interessant zum einen, weil es einfach so viele Kandidaten waren, die insgesamt ja nur 2 Stunden mit Werbeunterbrechungen, das gehört in Amerika ja dazu, Zeit hatten, um einfach mal schon allein zu schauen, ob dieses Format überhaupt funktioniert, dieses ja wirklich sehr ambitionierte Format. Und ich war tatsächlich erstaunt, wie viel Debatte dann doch zustande gekommen ist zu den unterschiedlichsten Themen, auch wenn sich natürlich alle im Großen und Ganzen in der Richtung, die das Land nehmen soll, einig waren. Klar, waren alles Demokraten. So wurden doch auf dem Weg dahin durchaus relativ viele Unterschiede sichtbar, fand ich.
Kannst du da vielleicht mal 1 oder 2 Unterschiede erklären, damit man sich das vorstellen kann, wie unterschiedlich diese Leute ticken?
Ja, also zum Beispiel, nur mal als Beispiel, Healthcare, also Krankenversicherung. Ganz großes Thema in Amerika schon immer gewesen. Alle Demokraten sind sich zum Beispiel einig, es müssen mehr Leute in Amerika in eine Krankenversicherung kommen. Es kann nicht sein, dass es in Amerika Menschen gibt, die keine Krankenversicherung haben. Und der Weg dahin war aber ziemlich unterschiedlich. Es gibt Kandidaten wie zum Beispiel Elizabeth Warren, die ganz klar sagt, wir müssen das gesamte System abschaffen. Wir brauchen eine staatliche Krankenversicherung für alle, Medicare for all. Und dann gibt es aber auch andere Kandidaten, die moderater sind, mehr in der Mitte stehen, die sagen, wir nehmen das bestehende System, Obamacare, was in gewisser Weise vergleichbar ist, man muss da vorsichtig sein, mit dem deutschen System, wo es zumindest eine private und einen staatlichen Anteil gibt. Und auf diesem System heraus sozusagen wollen wir das einfach verbessern und schauen, dass wir mehr Leute in dieses Mischsystem privat-staatlich hineinbekommen, sodass am Ende andere Leute, einfach mehr Leute in Amerika versichert sind. Das ist so einer dieser klassischen Unterschiede, wie weit da die Bandbreite ist. Und das kann man im Prinzip fast durch alle Themen durchdeklinieren.
Du hast ja jetzt schon den Namen Elizabeth Warren genannt. Die kriegt ja gerade eine Menge Aufmerksamkeit als dezidiert linke Kandidatin bei den Demokraten. Wir haben da dann noch den anderen Bernie Sanders, der ja seit einigen Jahren schon bekannt ist. Könnte das sein, dass die Demokraten im Laufe dieses Wahlkampfs tatsächlich weit nach links rutschen, eine richtig linke Partei werden in den kommenden Monaten?
Du, ich finde, die Partei ist bereits, ist auch eine Folge von Donald Trump, wenn du so willst, schon ganz schön nach links gerutscht. Du sagst es, die Moderaten, Kandidaten, die kommen nicht ohne Programme aus, eben für mehr Krankenversicherung, für mehr soziale Gerechtigkeit und so weiter. Da hast du schon vollkommen recht. Gestern für mich, die sich eben gerade tatsächlich beim Wirtschaftsteil am Anfang am besten in Szene gesetzt hat, war eben jene Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts, die, mit, hast du auch schon gesagt, Bernie Sanders eben die ganz, ganz linke Flanke bei den Demokraten abdeckt. Und wenn du dir die Umfragen anschaust, das ist wirklich interessant, dann liegen genau diese beiden dezidiert linken Kandidaten weit vorne auf Platz 2 und Platz 3 bei den Demokraten. Die verkörpern eben den Teil, der sagt, die Wahl von Trump, das war zwar eine Katastrophe für das Land, aber es war eben tatsächlich ein Symptom dafür, dass hier etwas grundsätzlich falsch läuft, dass man wirklich fundamentale Änderungen machen muss. Das ist manchmal sogar die gleiche Wortwahl wie bei Trump, wenn Elizabeth Warren sagt, the system is rigged, we have to drain the swamp, also das System, das ist manipuliert, wir müssen den Sumpf in Washington austrocknen. Und die fordern dann solche Sachen eben wie kostenloses College, Reichensteuer, Zerschlagung der Tech-Riesen und so weiter. Also ganz ehrlich, wenn man das vor 20 Jahren vorgeschlagen hat, dann war das eigentlich der sichere Weg, eine Wahl zu verlieren. Kommunistisches Teufelszeug in den USA. Und jetzt sind gerade die beiden bei Jungwählern mit ihren Ideen ganz weit vorn. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich noch die moderaten Kandidaten, wie zuallererst natürlich Joe Biden, Obamas Ex-Vize, der sagt, so, mal langsam, Trump, das war eine Verirrung. Mein Versprechen ist, dass ich den Normalzustand wiederherstellen kann. Wenn du so willst, eine etwas kuscheligere, etwas linkere Version der Obama-Jahre. Und da würde ich dann einfach weitermachen sozusagen. Und diese Trump-Jahre, die spulen wir einfach nur zurück. Und sein Claim ist dann ja auch passenderweise Make America America Again. So, aber jetzt, da sind wir genau. Da müssen die Demokraten jetzt schauen. Lässt sich ihre klassische weiße Wählerklientel im Rust Belt, die zu Trump übergelaufen ist, weil sie eben unzufrieden war, wieder zurückhöhlen mit dieser dezidiert linker Politik? Oder ist es besser, möglicherweise moderat zu sein, um die wohlhabenden Vorstädter, die möglicherweise früher immer Republikaner gewählt haben und angewidert sind, von Trump zurückzuholen? Das wird jetzt die spannende Frage für die nächsten Monate. Mhm.
Woran liegt es denn eigentlich, dass solche linken Ideen auf einmal in den USA so viel Unterstützung bekommen und so populär sind?
Naja, die Menschen, gerade junge Menschen, sehen halt tatsächlich, dass es für sie immer schwerer ist. Eine ganz große Debatte hier ist das College, dass das College immer teurer wird, dass junge Menschen verschuldet sind erstmal am Ende ihrer Ausbildung, weil sie eben 50.000, 100.000 Dollar pro Jahr an Studiengebühren bezahlen müssen. Man hat eben tatsächlich das Gefühl, viele Amerikaner haben das Gefühl, sie kriegen einfach ihren Teil vom Kuchen nicht mehr ab und auf einmal werden sie empfänglich für linke Politik, die ja aus europäischer Sicht nicht unbedingt immer total links ist, sondern das sind häufig, hier würde man sagen, sozialdemokratische Ideen, die sie vorschlagen. Aber das passte über Jahre nicht zum kapitalistischen Selbstverständnis der USA und jetzt auf einmal kommt das wieder in Mode.
Und könnte ein Kandidat oder eine Kandidatin mit solchen sozialdemokratischen Positionen, hätten die tatsächlich die Chance, Donald Trump zu schlagen?
Ja, also Donald Trump ätzt natürlich auch schon jetzt nach der Debatte über den Linksruck. Er wird das gut beobachten. Mein Gefühl ist möglicherweise, dass er mit einem linken Kandidaten es einfacher haben könnte als einem, der eben genau diese Mitte anspricht, wie Joe Biden. Aber ich bin da vorsichtig. Das wird die Dynamik der nächsten Monate zeigen. Wir haben vor 4 Jahren bei der Vorwahl auch nicht dran geglaubt, dass Donald Trump mit seiner Strategie der maximalen Polarisierung wirklich gewinnen kann. Und am Ende konnte er gewinnen. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie Joe Biden sich heute beweist. Als Frontrunner kann er natürlich heute im zweiten Teil der Debatte eigentlich nur verlieren. Und Joe Biden ist natürlich auch angreifbarer als andere, weil er eben schon so lange in der Politik ist und dementsprechend ja eben für vieles, was falsch gelaufen ist in der Vergangenheit, auch einfach verantwortlich gemacht werden kann. Aber ich mag da keine Prognose abgeben. Klar ist, die Partei rückt weiter nach links, aber wie weit links der richtige Weg ist, schwierig zu sagen gerade.
Jetzt haben wir dieses wirklich riesige Bewerberfeld. 20 Männer und Frauen, die sich da bewerben, die gerne Kandidat der Demokraten werden möchten. Allein diese Zahl 20, heißt das, dass die Demokraten gerade viel Hoffnung haben?
Ja, ich finde, es ist auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es diesen einen natürlichen Kandidaten gerade nicht gibt, so wie 2016, als Hillary ja lange als gesetzt, als unvermeidbar im Prinzip gegolten hat. Nur Bernie Sanders hatte damals die Chuzpe, sich überhaupt mit ihr in den Ring zu stellen und der hat ja beinahe da schon sie geschlagen in der Vorwahl. Also sie musste ordentlich kämpfen, ihn überhaupt zu schlagen. Das hätte vielleicht für die Demokraten schon ein erstes Alarmsignal damals sein sollen. Diesmal ist das Feld total offen. Es gibt eben auch nicht den einen perfekten perfekten Kandidaten, das muss man auch klar sagen, der eben alles auf sich vereinen würde. Die einen, Joe Biden, Bernie Sanders, die sind eigentlich viel zu alt. Die anderen, Pete Buttigieg, einer dieser jungen Hoffnungsträger, 37-jähriger Bürgermeister aus einer Kleinstadt in Indiana, unglaublich charismatisch, der ist zu jung, die anderen sind zu weiß. Also es sind viele, viele interessante Leute dabei. Der Perfekte ist nicht dabei. Also es werden ganz spannende Monate, wer sich da jetzt wirklich sozusagen auch noch als Hoffnungsträger möglicherweise rauskristallisieren kann. Ob sich da überhaupt noch einer rauskristallisieren kann.
Eine Verbrechensserie, die sich über 20 Jahre hinzieht. Dutzende, möglicherweise Hunderte von Kindern, die zu Opfern werden. Alle missbraucht auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Kriminalgeschichte, die uns seit Monaten beschäftigt. Heute hat nun am Landgericht Detmold der Prozess gegen die drei beschuldigten Männer angefangen. Das Medieninteresse ist natürlich riesig. Meine Kollegin Vivien Leue hat mir erzählt, was sie da im Gerichtssaal alles erlebt hat.
Also hier sind erstmal alle Medien vertreten. Also das ganze Gericht ist voll. Und das zeigt sich auch tatsächlich an diesem Saal. Der Landgericht Detmold, ich meine, Detmold ist eine kleine Stadt. Und der Saal hier ist natürlich für so einen Anlauf überhaupt nicht gemacht. Das heißt, wir sitzen eng an eng. Also ich sag mal so, die Hüften nebeneinander berühren sich auf beiden Seiten und sind sogar eingequetscht. So nah, also so eng sitzen wir auf den Bänken. Und das hat am Anfang fast schon für Gelächter gesorgt. Wir konnten den ganzen Nebenklageanwälten auf ihre Tische und auf ihre Laptops gucken. Also da, das war jetzt für uns Berichterstatter auch am Anfang schwierig. Wir wollten da gar nicht irgendwelche Geheimnisse erlesen, aber die sitzen quasi einen halben Meter vor uns. Also wirklich, man kann sich einen Raum vorstellen, weiß ich nicht, so ein bisschen größer als ein normales Klassenzimmer, und der war echt proppevoll. Es war dann zusätzlich noch so, dass wir mal rein, mal raus mussten, also weil manchmal die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Also ein für mich auch ganz besonderer Prozesstag heute.
Jetzt ist das Ganze ja eine sehr traurige Geschichte. Wie ist denn da die Atmosphäre im Gerichtssaal?
Ja, die Vorsitzende Richterin, finde ich, hat da sehr viel Druck rausgenommen, hat das wirklich gut am Anfang gemacht, weil, also um deine Frage direkt zu beantworten, die Atmosphäre ist gar nicht so bedrückend, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und sie hat zu Anfang gesagt, also, nur um das mal klar zu machen, wir behandeln hier die Taten, die kaum vorstellbar und schrecklich sind, aber ohne voreingenommen zu sein und ohne eine persönliche Betroffenheit damit hineinzubringen, sondern wir schauen uns die Fakten an und behandeln das, wie das juristisch zu behandeln ist. Und dann hat sie auch gleichzeitig gesagt, und all das, was an Pannen zum Beispiel passiert ist, das können wir und werden wir hier nicht aufarbeiten können, sondern wir bewerten das juristisch. Und das hat sie ja irgendwie sehr nett rübergebracht und dadurch vielleicht auch diese persönliche Betroffenheit, die natürlich auch wir Berichterstatter, die zum Teil selbst Kinder haben oder sich das auch einfach irgendwie gar nicht vorstellen können wollen, ja, da so ein bisschen den Druck rausgenommen. Also was ich sagen will, es war gar nicht so bedrückend, die Stimmung, sondern sehr professionell, vielleicht soll ich so nennen.
Angeklagt sind da jetzt drei Männer. Kannst du das einfach nochmal ganz kurz die Tatsachen, die feststehen, und uns erklären? Es geht um zahlreiche Fälle von Kindesmissbrauch eben auf einem Campingplatz in Lüchte über mehrere Jahre hinweg. Was genau steckt hinter diesen Fällen?
Ja, genau. Also der Dauercamper Andreas V., der viel auch durch die Medien ging, 56 Jahre alt ist er, der soll über, also der Zeitraum der Anklage umfasst jetzt 20 Jahre seit Herbst 1998 bis Dezember 2018 in knapp 300 Fällen insgesamt 23 Mädchen missbraucht, vergewaltigt haben, und man muss auch sagen, also schwer sexuell misshandelt haben, so heißt das juristisch. Ein Anwalt sagte mir, ja, wir können es ruhig beim Namen nennen, also jetzt auch zusammengefasst mit den anderen Angeklagten, anal, oral und vaginal vergewaltigt, und dass dann Kinder, wirklich im Grundschulalter zum Teil, Das ist, ja, und dann gibt es den zweiten Angeklagten, der ist 34 Jahre alt, der soll 8 Mädchen und 9 Jungen sexuell missbraucht haben und der dritte soll per Live-Videochat zugeguckt haben zum Teil und auch Anweisungen gegeben haben, insofern nicht nur konsumiert, sondern dadurch dann auch mitgemacht haben. Und das sind die Anklageschriften. Insgesamt summiert sich das auf 450 Taten, aber da fängt es dann schon an, das kann man sich dann gar nicht mehr vorstellen. Es sind jetzt aktuell 34 Kinder, die quasi in der Anklageschrift vermerkt sind. Es sind viel, viel mehr Opfer, das sagen hier alle. Aber die werden dann nach und nach in anderen Anklagen dann aufgearbeitet.
Und wie treten die drei Angeklagten, wie treten diese drei Männer da im Gerichtssaal auf?
Ja, das ist ganz schwer. Da kommt natürlich viel, da muss man viel hineininterpretieren. Aber ich sag mal, der Andreas V., der Hauptangeklagte, der wirkte wirklich sehr abwesend, auch abweisend. Also ein ganz ernstes, hartes Gesicht. Der hat schon so eingefallene Wangenknochen, dunkle Augenringe. Also er sieht jetzt nicht aus, als käme er gerade aus der Kur, aber er guckt sehr ernst und aber auch konzentriert die Richterin direkt an. Das fand ich schon von Beginn an erstaunlich, wie selbstbewusst er da sitzt. Vielleicht ist das alles Fassade, das weiß man ja nicht, aber so wirkte er auf mich. Und die anderen beiden, die guckten eher weg. Also die waren wirklich eher so, dass man das Gefühl hatte, die schämen sich ein bisschen. Natürlich wissen die jetzt, dass jetzt 30 Journalisten mindestens, also so viele Plätze sind für Journalisten vergeben worden, auf sie gucken. Sie sind ja jetzt das erste Mal quasi öffentlich aufgetreten zu sehen gewesen, da will natürlich jeder gucken, wie sehen die aus. Also und bei den beiden anderen merkte man doch ein großes Unbehagen, das habe ich bei dem Hauptangeklagten so nicht bemerkt.
Und zwei von den Männern haben jetzt gestanden. Wie bringen solche Angeklagte so ein Geständnis über die Lippen? Was ist da zu sehen?
Ja, das passt jetzt wieder zu meinen Einschätzungen. Also der Hauptangeklagte Andreas V. hat zwar durch seinen Anwalt verlesen lassen, dass die ihm vorgeworfenen Taten, dass er die zugibt, so wie sie in der Anklageschrift stehen, aber dass er weiter nichts sagen wird. Also weder zu den Taten noch zu seiner Person. Die werden ja auch zur Person befragt. Wo haben sie früher gelebt? Was haben sie gearbeitet? Also er wird gar nichts sagen, überhaupt nicht aussagen. Dann war das auch ziemlich schnell vorbei, diese Art von Geständnis. Und der zweite, der 34-Jährige, der hat durch seinen Anwalt eine längere Erklärung verlesen lassen, in der auch wirklich drinsteht, nicht nur, dass er die Taten gesteht, sondern er hat auch nochmal das so ein bisschen detaillierter da ausdrücken lassen, also in der Art und Weise, wie es dort wie es dort geschrieben steht. Und er hat auch die Vernehmungsprotokolle zum Beispiel der Kinder wohl gelesen und erst dann realisiert, was das für Leid und Schaden angerichtet hat und er wisse selbst nicht, wie das alles passieren konnte und es täte ihm so doll leid und er würde es gerne ungeschehen machen und er möchte sich wirklich so weit es geht entschuldigen und ja, man solle ihm doch bitte glauben, dass das auch aufrichtig sei und dann hat er sich auch zu den Fragen der Richterin geäußert, also wo er mal gearbeitet hat, gewohnt hat und hat dann auch, als die Richterin fragte, ja, können Sie denn etwas dazu sagen, wie es zu den Taten kam, gesagt, nein, aber er würde es so gerne ungeschehen machen. Und da hat auch eine Frau unter den Zuschauern wirklich die Tränen nicht mehr zurückhalten können. Was für eine Frau das war, weiß ich nicht. Aber man hat einfach gemerkt, dass viele Zuschauer da dann doch auch wirklich mitgenommen waren, als diese Worte dann von dem Angeklagten selbst kamen. So, und der dritte Angeklagte, der per Videochat immer mal wieder zugeguckt und mitgemacht haben soll, der sagt jetzt gerade aus, und da ist die Öffentlichkeit aber wieder ausgeschlossen. Was der sagt, das wissen wir nicht. Das können wir später möglicherweise die Anwälte fragen.
Gut, okay, Vivien, wir sprechen hier gerade um 14.37 Uhr am Donnerstagnachmittag. Ja, vielleicht tut sich richtig. Da ja wirklich in dieser Sache noch etwas im Laufe des Tages.
Also auf jeden Fall ist klar, alle drei haben gestanden. Ja, also es ist wirklich so, dass alle drei gestanden haben. Ja. Und das ist echt wichtig, weil dadurch jetzt die Kinder nicht mehr aussagen müssen.
Gut, dass du das noch erwähnst. Vivien, die drei Angeklagten im Gerichtssaal, das ist die eine Seite dieser Geschichte. Zu diesen ganzen Fällen gehört ja auch noch, dass viele der Polizei in Nordrhein-Westfalen große Versäumnisse vorwerfen. Was sind da die Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden?
Ja, also das fängt tatsächlich an, auch schon lange bevor diese Fälle jetzt öffentlich wurden, ist es ja nach und nach herausgekommen, dass es schon Hinweise gab, dass die auch bei der Polizei gelandet sind, diese Hinweise, und denen einfach nicht nachgegangen wurde. Oder sie wurden nicht korrekt weitergeleitet und das waren dann quasi Aktenleichen. Also das macht erstmal fassungslos, und dann ist der Fall aufgefallen und auch öffentlich geworden, und selbst dann gab es noch ständige Pannen. Also ich glaube, dieser Platz da in Lüchte, diese Campingparzelle, die ist 4-5 Mal durchsucht worden. Immer wieder wurde neues Material gefunden, und als dann ein Unternehmer beauftragt wurde, diesen Platz zu räumen, hat er noch wieder irgendwo in den Sofakissen oder was CDs gefunden. Also da fragt man sich tatsächlich, wie kann das denn sein, dass ja, da solche Fehler passieren. Dann sind Kinder auch vernommen worden, so dass es nicht letztlich gerichtsfest ist. Jetzt, ich habe es ja gerade gesagt, müssen sie ein Glück nicht vor Gericht aussagen, weil es die Geständnisse gab. Aber heute Morgen war das ja alles noch unklar. Und da haben viele Nebenklageanwälte gesagt, wären die Kinder schon bei der polizeilichen Vernehmung anders vernommen worden und es dann per Video auch aufgenommen worden, hätte man das hier zeigen können und sie hätten nicht noch einmal vor Gericht erscheinen können. Auch das eine Panne, die in diesem ganzen, ja, in dieser ganzen Gemengelage einfach unverständlich ist. Und ja, die Jugendämter, ganz genauso auch an die gab es Hinweise, und man fragt sich wirklich, wie kann diesem 56-jährigen Dauercamper ein Pflegekind gegeben werden und so weiter und so fort. Das alles wird aber das Gericht hier nicht aufklären. Das hat die Richterin auch gesagt. Das ist hier, kann hier nicht geleistet werden, ist hier nicht unsere Aufgabe. Das wird ja dann ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss leisten müssen.
Vivien Leue, vielen Dank.
Danke euch.
Das war's für heute mit Der Tag an diesem 27. Juni 2019. Mein Name ist Tobias Armbruster. Tschüss.